Wir sind wieder da. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Die Zwei-Mann-Mauer ist zurück aus der Sommerpause und heiß auf die neue Saison. Heiß wie das Wetter momentan hier in Deutschland. Und wir wollen mal auf diese kommende Spielzeit schauen. Wir wollen mal schauen, wer könnte ganz oben an der Spitze mitspielen? Für wen wird's eng mit dem Abstiegskampf? Wer kann von Europa träumen? Und ja, ich weiß, ich rede die ganze Zeit von wir, denn ich bin wie immer nicht alleine. Herzlich willkommen zurück, Moritz. Schön, dass du weiterhin mit an meiner Seite bist.
Ja, servus Anton, wir haben unsere Verträge verlängert. Ich bin dir auch dankbar, dass du die Anmod übernommen hast. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch dazu gefunden hätte. Also das war ja jetzt wirklich eine richtig lange Sommerpause. Letztes Jahr hatten wir noch die Heim-EM dazwischen, wo wir so ein bisschen noch Folgen gemacht haben. Dieses Jahr echt mal gar nichts. Hat auch ganz gut getan, wie ich finde. Weiß nicht, wie es dir ging, aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder richtig heiß.
Ja, so ein bisschen recharged und jetzt läuft die Saison ja so langsam an und man merkt es auch selber schon, es kribbelt so ein bisschen. Dementsprechend habe ich auch Bock, jetzt mit dir mal ein bisschen drauf zu schauen. Ist ja auch schon eine ganze Menge passiert. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir es klassisch, wie ihr es gewohnt seid da draußen mit unserer Tierlist. Denn wir haben wieder 5 Kategorien vorbereitet, in die wir die Vereine mal so ein bisschen einordnen möchten. Das geht dann eben von Titelanwärter bis hier spukt das Abstiegsgespenst. Und da bin ich mal gespannt, wie sehr wir da auf einen Nenner kommen werden. Ich glaube, so ein paar, die sind natürlich klar, wo die sich befinden werden. Aber mal sehen, ja, wie sich dann die anderen Vereine so positionieren. Ich denke, wir finden da aber auch wie gewohnt die richtigen Kompromisse.
Ganz sicher, ganz sicher. Bist du ready? Sollen wir direkt loslegen?
Ja, absolut. Hau rein. Du hast da eine kleine Reihenfolge vorbereitet. Dann sag doch einfach gerne mal an, mit welchem Verein wir starten. Und dann sage ich dir dazu meine Meinung.
Genau, wir legen los mit dem ersten FC Heidenheim. Oh. Die Heidenheimer letztes Jahr jetzt nicht unbedingt eine brillante Saison gespielt, haben sich am Ende dann retten können über die Relegation, also wirklich ganz, ganz knapp. Wo siehst du die Jungs, die Männer von Frank Schmidt in der kommenden Saison?
Ja, ich glaube, da muss man realistisch sein. In Heidenheim wird meiner Meinung nach auch in dieser Saison wieder das Abstiegsgespenst spuken. Es ist ja fast schon phänomenal gewesen, dass sie sich da letztes Jahr noch gerettet haben. Also jetzt nicht nur, dass sie es in die Relegation dann hinten raus geschafft haben, sondern auch in dieser. Die war ja dann doch relativ spannend und da hätten es fast die Elversberger dann gezogen. Also ich glaube, da ist es kein Hot-Take, wenn man sagt, dass auch da, dass dieses Jahr eng werden könnte, diese Saison.
Ja, kann ich erstmal nur zustimmen. Ich weiß, wir haben letztes Jahr noch irgendwie groß versprochen, ah, wir werden hier diskutieren, da werden die Fetzen fliegen. Also mal gucken, wie oft wir uns dieses Jahr uneins sind. Am Ende wollen wir ja auch zusammen eine Tierlist präsentieren. Von daher müssen wir ja auch so ein bisschen dann einen Kompromiss finden. Aber ich gehe voll mit. Also viel, viel knapper kannst du nicht dem Abstieg entrinnen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Und deswegen müssen wir sie, glaube ich, wieder unten führen. Da ist jetzt auch nicht so groß was passiert, dass man sagt, okay, die haben plötzlich einen viel, viel stärkeren Kader. Man muss ja auch immer so ein bisschen auf die Konkurrenz gucken, wenn es im Abstiegskampf oder um den Abstiegskampf geht. Da kommen wir noch drauf. Aber ich glaube, die Heidenheimer, die werden wieder eine ziemlich knifflige Saison haben. Dieses Jahr nicht mit einem europäischen Wettbewerb, der sie vielleicht noch mal extra gestresst hat letztes Jahr.
Das stimmt, ja.
Gut, dann machen wir weiter mit einem Aufsteiger, absoluter Traditionsclub. Wir beide sind, glaube ich, sehr, sehr happy, dass sie wieder da sind. Der erste FC Köln ist zurück in der Bundesliga. Müssen sie direkt bangen oder glaubst du, sie können sich irgendwie halten? Oder gibt es vielleicht sogar einen Ausreißer nach oben?
Ja, also auf jeden Fall spannend. Die Kölner haben ja in der Vorbereitung Atalanta Bergamo zum Beispiel mit 4:0 weggeputzt. Also ich glaube, da ist Europa dann schon Pflicht, um mal eine neue Kategorie oder eine der anderen Kategorien auch noch zu nennen. Wir können die ja nochmal ganz kurz durchgehen. Ich hatte 2 schon gesagt. Also ganz oben natürlich die Titelanwärter, dann Europa ist Pflicht, dann Mittelfeld mit Blick nach oben und dann das schöne Niemandsland. Also bei den Kölnern würde ich tatsächlich sagen, weil ich finde, die haben sich auch ja ganz ordentlich verstärkt. Dementsprechend traue ich denen schon das Niemandsland zu. Oder das Mittelfeld mit Blick nach oben? Ah, ich weiß es nicht. Wie denkst du darüber? Ich glaube nicht, dass das Abstiegsgespenst bei den Kölnern spuken wird.
Okay, also ich habe es ja jetzt mal so ganz knapp noch in der untersten Tier eingerankt. Sehe aber schon auch, dass die zumindest sich bisher gut verstärkt haben. Jetzt gerade noch Sepp Vandenberg geholt für glaube ich, inklusive Boni 10 Millionen Euro Innenverteidiger aus.
Raff Vandenberg, der Bruder. Der Bruder ist es. Also,
ach so.
Genau. Es ist Raff Vandenberg.
Das habe ich ja Bruder völlig verrafft, habe ich das.
Ja, also da haben sie richtig zugeschlagen nochmal. Lösung bitte. Deswegen, also ich finde, die haben da generell so ein paar ganz spannende Leute mit rangeholt und ja, Köln, du hast es gesagt, Traditionsverein auch getragen, immer in den Heimspielen. Ich bin der Meinung, dass es da noch Mannschaften gibt, die wahrscheinlich eher mit dem Abstiegsgespenst zu tun haben werden. Deshalb, ich kann mich gerne auf Niemandsland mit dir einigen, aber ich glaube echt da, dass die Kölner da gute Chancen haben, sich von der Abstiegszone zu distanzieren.
Dann machen wir das doch. Dann können sie nach der Saison ihren Klassenerhalt mit dem Deutschrap-Star Sepp Camorra, können sie den dann feiern. Also Glückwunsch jetzt schon mal von der Zweimannmauer.
Das passt doch, ja.
SFC Köln. Im Niemandsland. Vom einen rot-weiß gestreiften Trikot zum nächsten. Wir gehen nach Berlin, nach Köpenick. Union Berlin ist unser nächstes Team. Was glaubst du, wo laufen die ungefähr ein?
Ja, tue ich mich auch noch ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Ich würde Union, muss ich sagen, so rein vom Gefühl her, sogar echt einen Ticken unter den Kölnern ansiedeln. Ich weiß nicht. Also irgendwie glaube ich, dass die auch wirklich Probleme bekommen könnten. Mal sehen, was da so geht. Ich glaube aber fast schon eher, dass ich sie in Richtung, da spukt das Abstiegsgespenst, packen würde. Auf jeden Fall, also wir können ja auch in den Tierlisten nochmal so ein bisschen ordnen. Aber ich glaube halt, wie gesagt, sie werden es sogar schwieriger haben als die Kölner.
Ja, also gefühlt ist einfach Köln mit ein bisschen Rückenwind eben. Ich meine, durch so einen Aufstieg hast du den immer dabei, aber sind die mit ein bisschen Rückenwind in die Liga gekommen. Jetzt auch die Vorbereitung, hast du gesagt, ganz gut. Transferaktivitäten, ob es jetzt ein Sepp oder ein Raff ist, haben uns gefallen bei Union. Ja, die haben natürlich auch noch Benedikt Hollerbach verloren, der schon sportlich einer der wichtigsten Leute war, würde ich sagen. Ich sehe auch, dass die wieder eine, ja, zumindest mal schwierigere Saison haben werden. Ich glaube, ich würde sie noch ins Niemandsland packen, aber wir können sie hinter die Kölner stellen, wenn das für dich passt.
Ja, können wir gerne machen. Also das Ding ist, bei Union weißt du auch gefühlt nie, ne? Da kann immer irgendwie so ein Gefüge entstehen, auch mit einem Baumgart jetzt, da bin ich mir sicher. Die haben ja auch eine Zeit gehabt jetzt in der Rückserie unter Baumgart, wo sie echt stark waren und irgendwie so 6-7 Spiele am Stück nicht verloren, auch gegen Top-Mannschaften und so. Und ja, da sind so ein paar interessante Namen, die da jetzt noch mit dazugekommen sind. Also ich kann mich auch am Ende der Saison hier sitzen sehen und sagen, sorry, dass ich Union nicht Richtung Europa gepackt habe. Aber ich würde jetzt mal so mit meiner ersten, mit meinem ersten Gefühl doch eher so ein bisschen in die untere Hälfte, beziehungsweise dann eben in unsere schöne Kategorie, das Niemandsland, gehen.
Gut, dann würde ich sagen, hüpfen wir mal ein bisschen nach oben in der Tabelle, haben hier den Meister von vor 2 Jahren, Bayer Leverkusen. Die haben eine ganz schön wilde Transferphase hinter sich, beziehungsweise noch nicht ganz hinter sich, sie läuft ja noch ein bisschen. Da kann man mal ganz schnell einwerfen. Letztes Jahr haben wir ja auch vor der Saison schon unsere Schulnoten vergeben für die Vereine, was ihre Transferaktivitäten anging. Das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir noch 1-2 Wochen warten, bis das Transferfenster dann wirklich geschlossen ist. Dann kann man auch ein bisschen besser irgendwie dann noch Noten vergeben, einschätzen. Wenn Bremen dann tatsächlich mal noch ein paar Stürmer holt, mal gucken, dann können wir darüber auch reden. Deswegen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber dafür gibt es dann auch eben eine vollständige Benotung. Da kriegt nicht der Schüler nach 20 Minuten die Arbeit aus der Hand gerissen und kriegt eine Note drauf, sondern die gibt es dann erst am Ende der Stunde. Deswegen warten wir da noch ein bisschen. Aber zurück hier zur Tierlist, Bayer Leverkusen. Ich sehe sie nicht als Titelanwärter. Ist es ein Hot-Take, Anton?
Ja, ich bin hin und her gerissen. Also Titelanwärter vermutlich nicht, nein. Es gab auch ein Interview mit Patrick Schick, Da hat er auch noch mal deutlich darüber gesprochen, mit diesen ganzen Abgängen sieht er die Mannschaft zumindest ohne weitere richtig starke Zugänge nicht in der Position, um den Titel mitzuspielen. Ich finde trotzdem, dass sie sich bis zu diesem Zeitpunkt, du hast es ja eben richtig gesagt, da kommt noch mal eine umfassende Transferfolge auch, aber ich finde, sie haben sich spannend verstärkt oder beziehungsweise spannend eingekauft bis hierhin. Ich glaube, wir machen nichts falsch damit, wenn wir sie zu Europa als Pflicht schicken. Ich glaube nicht, dass, ja, ich glaube ganz ehrlich, Titelanwärter ist in diesem Jahr zu viel des Guten. Bei diesem Umbruch, der da gerade stattfindet, ja, auf allen Positionen eigentlich.
Für mich sind es dann eben zwei Faktoren. Zum einen die ganzen Abgänge, wie du sie genannt hast. Also Wirtz, Tah, Chaka, da gibt es noch viel mehr. Frimpong, einfach unfassbar viele der absoluten Top-Spieler der letzten Jahre, auch dieser Meistermannschaft von vor 2 Jahren, sind weg. Und die Neuzugänge sind spannend, aber sind schon auch viele so ein bisschen Wetten dabei, finde ich, die aufgehen müssen. Nicht alles so gestandene Spieler, wie sie gegangen sind. Und klar, so ist es. Du kaufst schon auch so ein bisschen ein, um ja Potenzial für einen teuren Weiterverkauf irgendwann mal zu haben. Aber das ist für mich die eine Sache. Und dann ein Trainer mit Erik ten Hag, von dem ich jetzt nicht super viel halte, zumindest nicht annähernd so viel wie von Xabi Alonso. Und ich glaube, diese beiden zusammen werden dann dafür sorgen, dass sie nicht um den Titel mitspielen. Falls doch, dann wäre das für mich schon eine ziemliche Überraschung.
Ja, ich muss sagen, also Ten Hag hat natürlich hier in Deutschland auch jetzt durch diese Zeit in bei United echt einen schlechten Ruf weg. Ich finde auch, er hat sich da teilweise auch echt blöd verhalten. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Aber grundsätzlich hat er ja bei Ajax gezeigt, was er auch gerade mit so einer entwicklungsfähigen, jungen Mannschaft machen kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der schon ganz gut passt. Aber klar, das muss ich auch erstmal ein bisschen finden und so. Weil klar, du hast eben gesagt, du bist nicht so ein großer Fan von Ten Hag wie von Alonso. Verstehe ich. Aber zu dem Zeitpunkt, als Alonso damals zu Leverkusen gekommen ist, hättest du wahrscheinlich gesagt, Ten Hag ist der erfahrenere, der bessere Trainer. Dass Alonso diesen Weg gegangen ist, klar, wissen wir alles, überragend. Stand jetzt oder jetzt inzwischen ist es auch definitiv so, dass ich größerer Alonso-Trainer-Fan bin als Ten Hag. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es trotzdem gut passen könnte mit Ten Hag bei Leverkusen und jetzt diesem Umbruch eben mit vielen jungen, interessanten Spielern.
Ja, absolut. Ich glaube einfach, Alonso hat dann eben von diesem unbeschriebenen Blatt den Sprung gemacht zu Weltklasse-Trainer. Und Ten Hag hat quasi, als er dann versucht hat, eben diesen Sprung zu nehmen, von Ajax zu United irgendwie eher so ein bisschen abgerutscht. Und das, ja, muss man dann gucken. Mir geht es auch hauptsächlich um so die Öffentlichkeitswahrnehmung, wie er sich sieht, wie er seine Mannschaft sieht. Da ist er mir oft so ein bisschen realitätsfremd gewesen. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Für mich war Christoph Ilzer von den Hoffenheimern immer der Ten Hag der Bundesliga. Jetzt haben wir Ten Hag in der Bundesliga, stimmt. Also mal gucken, wie es dann wird. Aber ja, ich bin bei dir. Leverkusen, Europa ist Pflicht. Und wir machen weiter mit den Fohlen, Borussia Mönchengladbach. Ja, irgendwie schwer einzuschätzen. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, voll. Also finde ich auch überhaupt nicht leicht. Ob die jetzt 1, 2, 3 oder 4 Plätze nach oben springen, muss man dann mal schauen. Je nachdem, ob Flo Neuhaus dann noch da ist oder nicht.
oder gibt es da die Don Rollo rückwärts?
Auch sehr, sehr schön. Eieieiei. Wir sind schon wieder in der Höchstform und dabei rollt die Saison erst an. Da hat sich was aufgestaut. Genau, also ja, Gladbach, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es am Ende sowas wie Mittelfeld mit Blick nach oben. Ich glaube, das ist der Safe Space für die Fohlen. Aber ja, so richtig begründen kann ich es an der Stelle auch nicht, außer dass ja, sie einen soliden Kader haben und eine ordentliche Saison gespielt haben zuletzt. Das war's.
Ja, ich wollte gerade schon die 6. Tier mit keine Ahnung aufmachen, aber wir versuchen sie mal irgendwo unterzubringen. Ich habe sie tatsächlich sogar im Niemandsland ganz oben.
Okay.
In der letzten Saison habe ich noch so ein bisschen die Transfers von Kleindienst und Stöger gelobt. Die sind ja, nicht beide komplett eingeschlagen, aber zumindest Kleindienst. Stöger hat es auch angedeutet. Transfersommer war jetzt so, ja, Player abgegeben, Maschino geholt, Itakura abgegeben. Also so ein paar Leistungsträger raus, ein paar spannende neue Spieler rein. Muss man schauen. Wir können sie mal unten Mittelfeld mit Blick nach oben platzieren, wenn du magst. Aber da gibt es ein paar Teams und da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob Gladbach da nicht noch drunter steht. Also lass uns die mal da platzieren.
Ja, sie können ja eventuell im Laufe der Folge auch noch abrutschen. Da ist ja noch Rutschgefahr da im Mittelfeld.
Genau. Machen wir weiter mit der nächsten Borussia, dem BVB. Und ich hau jetzt einen raus. Die sind für mich Titelanwärter.
Ja, gut, was soll ich sagen? Wollen wir uns fetzen oder wollen wir hier alles gleich im Gleichschritt machen? Ich gehe mit.
Du bist auch?
Ich gehe mit. Ach. Ja. Ich glaube auch, dass
wegen der Sebastian Kehl Masterclass im Sommer.
Genau, also weil die wirklich ja auf dem Transfermarkt bisher ausrasten. Aber vielleicht reden wir in ein paar Wochen ganz anders noch darüber.
Die haben doch Jude Bellingham zurückgeholt, ja, oder?
Also das ist doch dieser...
Wo wir schon bei Brüdern sind. Wahnsinn, habe ich gar nicht kommen sehen.
Ja, also den haben sie. Das ist natürlich der Job, wie er auch auf seinem Trikot genannt werden will. Mhm. Um da nicht in die Fußstapfen treten zu müssen, wird natürlich überhaupt nicht passieren. Na gut, das ist ein Randthema. Cooler Transfer. Definitiv wieder großes Potenzial damit rangeschafft. Und ich finde halt irgendwie auch, es wirkt irgendwie wie eine funktionierende Mannschaft da bei den Dortmundern unter Kovac. Das hat sich echt richtig, richtig cool entwickelt. Und ich sehe sie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob es wirklich dieses reine Gefühl ist, auch eher als Titelanwärter als Leverkusen, genau wie du es gesagt hast.
Ja, vielleicht lässt man sich auch so ein bisschen tragen von diesem Endspurt der vergangenen Saison, wo sie ja, glaube ich, was waren es, irgendwie 22 der letzten 24 Punkte oder irgendwie sowas in die Richtung geholt haben. Mhm. Das war ja überragend, wie sie da noch die Champions League fix gemacht haben, wo sie ja zwischendurch wirklich richtig abgeschlagen waren. Ich glaube, untere Tabellenhälfte oder so, auch in der Rückrunde. Vielleicht lässt man sich davon so ein bisschen leiten, aber ich meine ganz ehrlich, wieso nicht? Es ist ja jetzt nicht die Kehrseite von, es ist nicht viel passiert im Sommer, ist dann ja eben, der Kader bleibt einigermaßen gut zusammen und hat sich, finde ich, über die vergangene Saison gut eingespielt und Spieler haben auch eine deutliche Steigerung gezeigt nochmal, ein Adeyemi zum Beispiel, auch Guirassy, der nochmal einen draufgelegt hat in der Rückrunde, von daher, die werden jetzt nicht Meister werden, das kann man mal vielleicht so sagen, aber ich sehe die vor Leverkusen und deswegen, glaube ich, können wir sie da mal hinstellen, also bei Niko Kovac bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber wenn der Kader so zusammenbleibt und die werden noch ein, zwei ganz coole Verstärkungen holen, dann bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, ein Stürmer soll ja auch noch kommen. Deswegen sehe ich da schon die Chance, dass sie oben ein bisschen mitspielen, wenn sie mal den Anfang der Saison nicht so verkacken.
Ja, aber da sind wir schon bei einem spannenden Thema. Das ist nämlich genau das Ding, was nicht passieren darf. Und da wird es eben spannend, weil sie zum Beispiel jetzt mit dem Ausfall von Süle, der ganz aktuell ist, und natürlich dem längeren Ausfall von Schlotterbeck, gerade so in der Defensive, auch definitiv noch Nachjustierpotenzial haben, beziehungsweise Bedarf. Jetzt habe ich da von unseren BVB-Reportern gehört, dass dieser Filippo Mane, angeblich Mane, sogar ausgesprochen, Mané, eigentlich sogar mit Accent aigu, also sehr komisch, angeblich Filippo Mane, der...
Vielleicht ist das auch so ein Ruhrpott-Ding. Es wurde auch mal am Anfang gesagt, dass er Leroy Sane heißt.
Ja, stimmt. Also das kann schon sein mit seinen italienisch-senegalesischen Wurzeln, aber gut. Der Name von Mane mal dahingestellt, der soll wohl auch richtig gut aufspielen momentan in der Vorbereitung. Also ist ein Innenverteidiger, 20 Jahre alt. Wer weiß, vielleicht sagt Kovac dann auch am Ende, ey komm, ne, mach mal und zeig mal, was du kannst. Fände ich auch spannend. Also ich finde das ja immer, also klar, manchmal sind die Leute einfach nicht gut genug in dem jungen Alter, um in der Bundesliga mitzuspielen. Aber wenn du eben solche spannenden Spieler mit im Kader hast und dann hast du Ausfälle von deinen potenziellen Stamm-Innenverteidigern, schmeiß sie doch rein. Also
könnte Filippo Mane Chance bekommen.
Also ich finde, für die Folge haben wir schon wieder den Pulitzer-Preis verdient. Wir können hier abbrechen.
Schon wieder.
Schon wieder, ja, wir sammeln einen. Weiß ja
nicht, wohin mit den Dingern.
Bald steht hier der ganze Raum voll. Also es ist wirklich Wahnsinn. Nee, da war jetzt einer zu viel. Gut.
Schneiden wir raus.
Dortmund, für mich, für dich, Titelanwärter, zumindest mal da im oberen Kreis, finde ich gut, dass wir da einer Meinung sind. Ich glaube, es kann was werden, wenn sie, du hast es richtig gesagt, den Saisonstart meistern.
Ja, ich glaube, das nächste Team, das hier in meiner Reihenfolge kommt, wird eher nicht um den Titel mitspielen. Für mich ist es sogar genau das Gegenteil. Der FC St. Pauli, die sind für mich Abstiegskandidat Nummer 1.
Wirklich?
Ja.
Ja, ja, ja. Also, für mich ist es eher Heidenheim.
Hm.
Aber klar, St. Pauli muss man auch da unten führen. Die Konkurrenz ist einfach zu gut, glaube ich. Also diese Bundesliga-Saison ist echt ziemlich stacked, sage ich nochmal. Also mit Köln und Hamburg sind einfach zwei mega große Vereine mit wieder dazugekommen. Ist der Hammer. Ich freue mich sehr darüber. Und das macht es für St. Pauli aber natürlich auch nicht leichter. So ein Kiel und Bochum, da hat man im letzten Jahr schon sehen können, dass die ganz weit unten mit da reinrutschen werden. Ich habe St. Pauli letztes Jahr über den Strich gepackt, habe gesagt, sie halten die Klasse, hatte damit recht. Ich muss sie dieses Jahr leider in das spukende Abstiegsgespenst reinreden. Es geht leider nicht anders. Ich glaube, da hast du schon ganz richtig mit losgelegt.
Also letztes Jahr überm Strich, dieses Jahr unterm Strich, wobei die sich ja in St. Pauli auf dem Strich eigentlich auch ganz wohl fühlen. für mich sind die, wie gesagt, ganz unten drin. Wir können sie wegen mir vor die Heidenheimer packen. Das wird so ein bisschen spannend dann zu sehen. Für mich ist, ich habe halt so ein bisschen mir angeguckt, du hast letztes Jahr ja diese wahnsinnig gute Defensive gehabt, hatten eine lange Zeit, glaube ich, die zweitbeste Defensive der Liga, aber gleichzeitig auch die zweitschlechteste Offensive. Und da jetzt noch einen Gilavogi abzugeben, beziehungsweise nicht halten zu können, der, finde ich, letztes Jahr auch von so den Anlagen der beste Offensivspieler war, tut weh. Und dann muss man jetzt eben gucken, woher man diese Tore bekommt. Man sagt ja auch oft so, die zweite Saison nach dem Aufstieg ist dann nochmal ein bisschen härter. Die Teams kennen dich einfach nochmal besser. Die wissen, okay, was haben die letztes Jahr gut gemacht? Darauf bereiten wir uns dieses Jahr besser vor. Und ich glaube einfach, St. Pauli kann da jetzt nicht so krass überraschen. Und deswegen, ja, werden die sich, glaube ich, ziemlich schwer tun. Ich glaube, wenn du halt eben diese gleiche Kombination nochmal hast aus, wir schießen fast keine Tore und müssen dann eigentlich hinten dauernd die Null halten. Weiß nicht, ob das dann noch so klappt. Aber ja, zu wünschen wäre es ihnen allemal, sympathischer Verein, aber ich glaube, die werden sich richtig schwer tun.
Ja, glaube ich auch. Also ich hoffe auch hier gefühlt, dass ich mich am Ende irre und sie es irgendwie schaffen, aber ja, die werden es extrem, extrem schwer haben.
Dann machen wir weiter mit den Mainzern. Mhm. Die Mainzer.
Die Mainzer.
Ja, die haben uns die letzten Jahre wirklich richtig entertained.
Mhm, das stimmt.
Haben letztes Jahr wieder eine richtig geile Saison gespielt. Bo Henriksen immer noch am Start. Johnny Burkhardt leider nicht mehr am Start aus Sicht der Mainzer. Wie sehr schlägt sich das in ihrer, in ihrer möglichen Platzierung wieder? Was glaubst du?
Ja, ich glaube ganz ehrlich, so Hammer die Saison, letzte Saison für die Mainzer war, so, ja, ich sag mal nicht schwierig, aber vielleicht so ein bisschen ernüchternd sollte dann die kommende werden. Jetzt mit der Conference League, wo sie hoffentlich reinkommen, müssen sie ja noch über die Qualifikation und das haben sie da so ein bisschen Ärger mit der DFB-Pokalrunde, ist auch wirklich bitter für sie. Also ich glaube, sie spielen irgendwie am, was ist es, ist sogar Montag oder Sonntag oder so, spielen sie DFB-Pokal und dann müssen sie am Donnerstag schon wieder die erste Qualifikationsrunde in der Conference League da spielen. Also spielplantechnisch nicht besonders schön für die Mainzer. Genau, am Montag spielen sie in Dresden, Hochsicherheitsspiel, glaube ich. Deswegen haben sie da irgendwie, ist ihr Antrag auf Verschiebung des Spiels auch nicht durchgegangen. Und dann müssen sie eben schon wieder reisen. Conference League Quali und die Mainzer da dann eben Wo sind sie denn? Gefordert bei, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie da reinkommen. Dann haben wir das gleiche Thema wie bei den Heidenheimern. Bisschen andere Konstellation natürlich. Mainz doch deutlich etablierter als Verein der Bundesliga. Aber trotzdem, ich glaube einfach nicht, dass sie mit dieser Dreifachbelastung eine ähnlich starke Bundesliga-Saison spielen können. Dazu, du hast es gesagt, Johnny Burkhardt ist weg. Ich glaube, ja, ich würde sie fast schon ins Niemandsland packen. Ich lasse mich aber von dir meinetwegen auch auf dem Mittelfeld mit Blick nach oben reinreden.
Ja, da hätte ich sie jetzt gesehen, einfach weil ich sehr überzeugt bin von dieser Spielweise, die wir jetzt gesehen haben. Und weil ich auch schon so ein bisschen glaube, dass ein Hollerbach auch gut funktionieren kann in diesem System, in diesem schnellen Umschaltspiel. Der läuft eigentlich auch viel so in diese richtigen Räume rein und ist oft gefährlich. Der Rest der Mannschaft ist ja ungefähr zusammengeblieben. Die wichtigen Spieler, Nebel zum Beispiel, die Außenverteidiger, die super stark waren. Da, glaube ich, kann man schon drauf hoffen. Man muss natürlich auch sagen, gerade diese Wir-haben-es-nach-Europa-geschafft-Saisons sind dann oft in der Liga richtig knifflig für die Teams. Da haben schon einige Teams drunter gelitten. Ich kann mich noch erinnern, damals Köln, ich glaube, das war sogar die Saison, in der sie dann abgestiegen sind, wo sie irgendwie noch in der Euroleague gegen Arsenal gespielt haben mit Modest und dann zumindest richtig Probleme hatten. Ich weiß nicht genau, ob es die Abstiegssaison war, aber da gab es auf jeden Fall schon viele, viele Beispiele. Union genauso vor ein paar Jahren in der Champions League. Deswegen sehe ich da halt auch dieses Pendel, das sehr weit ausschlagen könnte, was Spielweise angeht. Wäre es jetzt kein ganz großer Schock, wenn die wieder um Europa mitspielen. Trotzdem würde ich sie eher im Mittelfeld sehen. Ich glaube, Niemandsland, was rein das Spielsystem und die Qualität des Kaders angeht, wäre ein bisschen zu tief, aber kann natürlich passieren, wenn du die Mehrfachbelastung nicht wegsteckst.
Ja, bin ich komplett fein mit.
Dann packe ich sie mal hinter die Gladbacher.
Ja.
Dann geht's weiter mit dem HSV. Ebenso neu wieder in der Bundesliga dabei. Der ehemals Erstliga-Dino, dann fast schon Zweitliga-Dino, ist wieder da. Auch da freue ich mich sehr drüber.
Ja.
Und da ist jetzt die Frage, anders als der FC in der Vorbereitung nicht so richtig überzeugen können, auch teilweise gegen schwere Gegner, das muss man sagen. Wo siehst du den HSV direkt wieder im Abstiegskampf oder ein bisschen drüber?
Ja, das ist genau die Frage. Also da bin ich gerne auch zu Diskussionen mit dir bereit. Also ich habe ursprünglich schweren Herzens daran gedacht, dass ich sie schon eher bei Hirschburg das Abstiegsgespenst mit einordnen würde. Kann aber auch sein, dass, also ne, klar, das kann immer mit allem sein eigentlich, dass wir uns da auch irren. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es eben doch besser läuft, als es jetzt die Vorbereitung, du hast es angesprochen, die war jetzt nicht perfekt. Auch die Neuzugänge, die bisher da sind, haben noch nicht so richtig überzeugen können. Es kann dann eben auch sein, dass es viel besser läuft. Ich würde sie jetzt mal ganz hart in das Abstiegsgespenst reinreden. Wie siehst du es?
Ich sehe es genauso. Also das ist trotzdem ein Aufsteiger, den man nicht super vergleichen kann mit irgendwie den aus der Vergangenheit, wo man sagt, okay, die gehen direkt wieder runter. Das ist natürlich ein Verein, der eine unfassbare Strahlkraft mitbringt, absolute Energie entfachen kann, ähnlich wie Köln, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen an sich einfach eine ganz andere Erscheinung. Trotzdem wird es, glaube ich, einfach schwer, weil, finde ich, so diese Vereine, die in den letzten Jahren so sich gerade so haben retten können, die sind einfach dieses Schlammcatchen da unten im Abstiegskampf in dieser Zone, sind sie es einfach gewöhnt. So. Da musst du als HSV dann halt erstmal gegen so ein ekelhaftes Union oder ein ekelhaftes Heidenheim bestehen. Da sind jetzt keine anderen Teams dabei, die man einfach mal eben so wegmacht oder so Schießbuden. Deswegen, ja, also ich sehe sie vor den beiden anderen, die wir unten drin haben, vor Pauli, vor Heidenheim, aber ich glaube, die Stadt Hamburg, die wird richtig heimgesucht vom Abstiegsgespenst.
Es ist ihr nicht zu wünschen eigentlich, weil es ist so geil, dass wir wieder dieses Hamburg-Derby haben, dass wir das Bremen-Hamburg-Derby haben, also das Nord-Derby. Am liebsten wäre es mir, wenn sie alle drin bleiben, aber es ist vermutlich zumindest so deine und meine Wahrnehmung so, dass es da in Hamburg echt in Richtung untere Tabellenhälfte, wenn nicht sogar Abstieg geht. Also ja, gehe ich mit.
Gut, dann kommen wir hier wieder zu unserem einzigen Icon, das kein Shirt ist, nämlich zur Red Bull-Dose. RB Leipzig, auch die haben ein turbulentes Transferfenster aktuell. Da sind viele Leistungsträger auf dem Absprung, manche sind schon weg. Wo siehst du die Leipziger in der kommenden Saison? Titelanwärter wieder oder eher ein bisschen drunter?
Nee, also Titelanwärter auf keinen Fall. Das ist ein Umbruch, der da gerade stattfindet bei Leipzig. Ihre eigenen Ansprüche sind natürlich, Europa ist Pflicht. Und ich glaube, da kann ich sie auch sehen. Aber ich glaube, das wird eine richtig schwierige Saison für Leipzig. Also warten wir nochmal ab, was wir dann in unserer Transferfolge dazu sagen, wenn dann das Transferfenster endgültig durch und geschlossen ist. Aber es deutet ja wirklich alles darauf hin, dass auch noch mehr Leistungsträger neben dem jetzt schon zum Beispiel abgewanderten Šeško den Verein verlassen werden. Also, boah, sauschwierige Aufgabe für Ole Werner. Das ist auch noch ein Thema. Neuer Trainer. Dieses Mal nicht, das erste Mal nicht für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Kann natürlich für die Bundesliga-Saison gesprochen, wir hatten es eben bei den Mainzern, auch ein Vorteil sein. Wobei es die Leipziger eigentlich wollen und gewohnt sind, auch die Dreifachbelastung zu haben. Dementsprechend würde ich sagen, Europa ist Pflicht, aber gar nicht mal so weit oben da. Also da sehe ich zum Beispiel, haben wir da jetzt ja die Leverkusener, die sehe ich da zum Beispiel noch stärker.
Ja, bin ich bei dir. Ich würde es auf jeden Fall auch da sehen. Ich glaube, ähnlich wie auch bei Leverkusen, krasser Umbruch. Und dazu kommt eben, dass die letzte Saison halt noch frustrierender, noch unbefriedigender war als die von Leverkusen. Also da, glaube ich, haben selbst wir, die absolut keine Leipzig-Fans sind, uns richtig aufgeregt. Einfach so, warum spielen die so schlecht? Warum haben die keinen Bock? Also das war echt eine ganz komische Saison. Haben dann ja am Ende wirklich sogar Europa verpasst. Also das schon sehr krass. Aber natürlich an sich immer noch ein Kader oder auch einfach die Mittel, einen Kader zusammenzustellen, der auf jeden Fall sich wieder für Europa qualifizieren muss. Deshalb muss man sie da platzieren, aber ich sehe sie auch klar hinter Leverkusen.
Ja, sehr gut.
Dann weiter geht's mit dem SC Freiburg, auch ein Europapokal-Teilnehmer. Ich muss sagen, auch wenn es da wenig Umbruch gibt, auch wenn die letzte Saison gefühlt völlig entspannt nach Europa ging mit einem neuen Trainer, mit Julian Schuster, sehe ich sie erstmal im Mittelfeld, einfach weil es mir schwerfällt, den Freiburg zu sagen, ihr müsst euch für Europa qualifizieren, sonst wäre es eine enttäuschende Saison. Wenn man sich so die anderen Teams, die Mittel anschaut, die Kader anschaut und der Freiburger Kader ist top, aber die kann man, finde ich, dann nicht in einem Atemzug mitnehmen. Ich hätte sie jetzt im Mittelfeld mit Blick nach oben. Wie siehst du es?
Auch da muss ich einfach sagen, ja. Es ist genau das. Es ist natürlich die Frage, wie ordnen wir gerade diese Freiburger in unserer Tierlist ein? Weil ich finde es genau richtig, dass du sagst, Europa ist keine Pflicht bei den Freiburgern. Es ist natürlich schon so gemeint, dass diese Teams, dass wir diesen Teams zutrauen, um Europa mitzuspielen, und so ein bisschen übersetzt. Das tun wir ja auch mit der Kategorie Mittelfeld mit Blick nach oben, keine Frage. Deswegen finde ich, passt das da gut. Aber ne, mir fällt es nur deswegen in Anführungsstrichen schwer, sie runterzustufen, weil eben diese Saison so top war und man sie immer gefühlt so ein bisschen klein geredet hat und immer gesagt hat, ja, aber die Freiburger werden da schon noch rausrutschen irgendwie aus diesen Top 5, 6, 7. Nein, die haben es einfach durchgezogen und die sind so, so ein zusammengeschweißtes, eingespieltes Team. Ich traue denen auf jeden Fall wieder zu, auch um genau diese Plätze mitzuspielen. Aber ich glaube, die richtige Einordnung ist schon Mittelfeld mit Blick nach oben, weil es da dann noch 3, 4, 5 Mannschaften gibt, die ich definitiv noch über sie stellen würde. Deswegen, glaube ich, sind sie da mit dem Blick nach oben ganz gut versorgt.
Ja, ich meine, man darf dann auch nicht zu sehr irgendwie kleine Brötchen backen, finde ich. Also das ist immer noch, auch wenn man sich einen Kaderwert anschaut, das ist ein Top-Team.
Ja.
Auf jeden Fall Top 7, würde ich mal sagen. Gibt dann halt immer mal so Ausreißer wie Mainz letztes Jahr, die da so reingrätschen, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein Verein, was so die Erwartungshaltung angeht, auch das Umfeld angeht, ist das nicht Pflicht jedes Jahr. Trotzdem sollte man, darf das dann auch keine Ausrede sein, dass man mal so eine absolute Durchhängersaison hat, aber die gibt es ja wirklich eher selten. Deswegen würde ich sagen, packen wir sie Mittelfeld mit Blick nach oben und da wirklich dann ganz nach oben.
Ja, perfekt. Damit bin ich sehr einverstanden.
Das freut mich, das freut mich. Machen wir weiter mit Werder Bremen. Bevor ich was sage, sag du mir mal, wie ich die einzuschätzen habe.
Also ich bin großer Fan von Horst Steffen, muss ich sagen. Deswegen glaube ich, da haben sie eine gute, sehr gute Wahl getroffen. Alles Weitere fällt mir schwer, vor allem nach diesen letzten Jahren, die wirklich, also wo man an Europa gekratzt hat, ist immer diese Phase in der Saison gab, so ich sag mal 8 Spieltage vor Schluss, wo dann angefangen wurde von Trainer, von Spielern zu sagen, ja wieso denn nicht, lass uns doch mal schauen, es sieht doch nicht schlecht aus, vielleicht schaffen wir es ja nach Europa und dann teilweise auf die dramatischste Art und Weise genau das verpasst wurde. Ich weiß, du hast es immer gesagt, das war jetzt auch nicht das Ziel. Die Saisons waren ja trotzdem ordentlich bis gut. Also man hatte früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und. Also in Bremen hat man sich wieder top etabliert nach diesem Ausrutscher da vor ein paar Jahren. Deswegen würde ich sagen, man muss sie auch wie die Freiburger, also man kann sie natürlich jetzt nicht über Freiburg einordnen, aber definitiv auch ins Mittelfeld mit Blick nach oben, weil ich denke, dass tun sie eben auch gerne. Sie blicken gerne da genau nach oben. Aber ich sehe schon, du zögerst da etwas. Wie siehst du es?
Ja, ich bin aktuell da noch sehr vorsichtig. Ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Was auch an dem Transferfenster liegt, das einfach bisher noch ein bisschen ist so typisch Bremen einfach. Man sagt irgendwie Anfang der Sommerpause, ja, wir wollen den Kader früh zusammen haben und dann irgendwie 3 Monate später, fuck, jetzt müssen wir am Deadline Day noch irgendwas zaubern. Also das ist ein bisschen nervig und da ist es im Moment jetzt auch wieder so, man braucht eigentlich Neuzugänge. Es gab mit Samuel Mbagula, diesen belgischen Flügelspieler von Juve, einen absoluten Top-Transfer. Da bin ich mal gespannt, ob der so einschlägt. Das ist schon ein Risiko, aber eins, das man dann auch mal gehen musste, finde ich richtig. Trotzdem Duxch abzugeben, finde ich schade, aber das hat sich einfach abgezeichnet die letzten Jahre. Also,
ja gut, wenn Tom Brady da anklopft, ne? Also dann bin
richtig,
ich auch abhauen.
Richtig.
Also, sorry.
Ja, also wenn Clemens Fritz, deutsche Tom Brady, wenn der irgendwie gerade dann nicht wirklich alle Geschütze auffährt, dann wird das nix. Nee, und da sehe ich so ein bisschen einfach so ein bisschen Schwierigkeit. Auch der neue Trainer, ich bin auch bisher Fan von ihm, Vorbereitung auch nicht so gut bisher, aber die ist bei Bremen irgendwie immer schlecht, von daher weiß ich nicht, wie viel man da drauf geben kann, aber eben auch krasser Systemwechsel im Vergleich zu Ole Werner. Da kommen viele Faktoren zusammen, die dann schon irgendwie einem ein mulmiges Gefühl geben. Ich habe sie ins Niemandsland und da auch relativ weit unten hingepackt, aber das kommt eben jetzt auch so ein bisschen noch drauf an, wie sie den Rest des Transferfensters irgendwie absolvieren. Auch Mitchell Weiser, der sich das Kreuzband gerissen hat in der Sommervorbereitung, auch ein super bitterer Ausfall. Von daher, ja, also ich lasse mich an sich überzeugen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es reicht, um Europa mitzuspielen. Ich habe eher so ein bisschen Sorge, dass es nach unten gehen kann.
Okay, also wir könnten sie gerne ins Niemandsland packen, dann ja, aber genau, gerne weit nach oben, weil ich glaube an deine Bremer noch mehr.
Dann machen wir weiter mit einem Team, das auch eine turbulente Saison hinter sich hatte. Oder was heißt auch, aber ähnlich wie zum Beispiel die Leipziger in der letzten Saison, die Hoffenheimer. Auch eine ganz, ganz schwer einzuschätzende Truppe. So ein bisschen, glaube ich, ähnlich wie die Wolfsburger, die auch noch kommen. Man denkt sich jedes Jahr so, ja gut, jetzt müssen sie eigentlich ja mal wieder ein bisschen höher mitspielen, aber und dann klappt es irgendwie nicht. Wie siehst du die Hoffenheimer?
Ich bin's leid. Ich würde sie einfach abhaken und sagen, Niemandsland. Sorry. Also, ja, das kann doch nicht sein, dass das immer wieder so ist, dass wir hier auch darüber reden, so, ja, vom Kader und den Anlagen und ja, toll, und am Ende kommt nichts bei raus. Niemandsland, und wenn sie es besser machen, schön.
Ja, für sie. Gehe ich mit. Logic fällt jetzt auch länger aus. Sie haben einen Stach abgegeben. Also, ja, dazu kommt eben Ilzer, der in seiner ersten Saison wirklich nicht zu überzeugen wusste. Also, niemand.
Auf Aslani bin ich sehr gespannt, aber
Ja, hätte ich gerne in Bremen gesehen. Hat irgendwie dann nicht geklappt, leider. Aber schauen wir mal. Ja. Packen wir ins Niemandsland. Dann zu einem Team, das sehr viel in den Medien ist und war die letzten Wochen. Der VfB Stuttgart. Wir können ja sagen, wir machen einmal mit, einmal ohne Nick Woltemade.
Nein, ich glaube, sowohl als auch ist bei den Stuttgartern Europapflicht. Also als DFB-Pokalsieger mit einer Saison im Rücken, also einer abgelaufenen Saison, die an, wie soll man sagen, die ärgerlicher kaum hätte laufen können, was die Liga angeht. So viele Vorsprünge noch abgegeben und hinten raus dann irgendwie entweder noch verloren oder unentschieden. Ich glaube, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dieser Kader ist top, um in der Bundesliga locker auf die internationalen Plätze zu kommen. Also locker ist ja immer so dahingesagt. Die Bundesliga ist einfach auch ein hartes Pflaster, was das angeht. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber die haben ein paar echt coole Leute geholt, finde ich. Ob jetzt da noch ein Dings hier, Woltemade, wie heißt er nochmal? Ich kenne mich nicht so gut aus mit denen, habe ich jetzt kaum gehört die letzten Tage. Da noch da ist oder nicht, naja, ich glaube, am Ende wird Stuttgart trotzdem die Ambition haben, um Europa mitzuspielen. Dieser DFB-Pokalsieg beflügelt und ich bin der Meinung, der Kader, auch wenn ein Mio zum Beispiel weg ist, wurde grundsätzlich gut zusammengehalten, so gut, dass es definitiv noch für Europa reicht, wenn man das so sagen kann. Also definitiv für Europa reichen sollte und das auch der Anspruch sein sollte.
Ja, bin ich voll dabei. Ich glaube, das sind eher so um den Kader so ein bisschen in der Breite noch zu ergänzen, ein paar Transfers gewesen. Mio, der Abgang, den kann man, finde ich, verkraften. Der war jetzt in der letzten Saison nicht mehr so stark wie in der Saison davor, fand ich. Deswegen auch wieder so ein Saudi-Ding, wo man sagt, yo, nehmen wir gerne mit das Geld. Von daher sehe ich die absolut auch im europäischen Geschäft. Ich denke auch, dass man so ein bisschen draus gelernt hat aus der letzten Saison, wo man echt, wie du auch richtig gesagt hast, glaube ich, ziemlich unzufrieden war. Deshalb sehe ich sie auch in Europa als Pflicht. Muss man dann gucken, wie sie sich da schlagen. Aber auch ohne Nick Woltemade, und dann wird ja sicher noch irgendwie eine Art Ersatz kommen, glaube ich, können sie sich da auf jeden Fall behaupten.
Ja.
Gut, dann zu unserem absoluten Liebling, was Saison-Predictions angeht, der VfL Wolfsburg. Anton, machen wir sie neben die Hoffenheimer oder wie sieht's aus?
Nee, komm, jetzt mache ich noch einmal hier mein Hope-Core-Peak.
Allerletzte Mal.
Vielleicht würde ich sie ins Mittelfeld mit Blick nach oben werfen. Ich kenne den neuen Trainer, gebe ich zu, nicht so gut.
Ja, ich auch nicht.
Ich bin einfach mal gespannt. Vielleicht ist das aber auch ganz schön, so dass das jetzt einfach mal irgend so ein unbeschriebenes Blatt, zumindest hier in Deutschland, ist. Deswegen Benefit of the doubt. Und also das ist ja wirklich auch immer wieder verrückt, ne? Also die holen da Vinny Sousa für 15 Mille, so ein, ne, kennt man auch gefühlt wieder gar nicht. Komm, gib her den Scheiß, so ungefähr.
15 sagst du? Ja, machen wir.
Jo, alles klar hier. Also, keine Ahnung. Wolfsburg ist Wolfsburg. Ich würde sie ins Mittelfeld schieben, mit Blick nach oben, aber da dann auch ganz unten. So ungefähr.
Also die kriegen so eine richtige Nackenstarre, weil die so weit unten sind und da hochgucken. Genau,
die müssen wirklich ganz weit hochgucken, wenn sie wirklich noch da oben hoch wollen.
Ja, ich finde, die haben sich eigentlich spannend verstärkt. Amura fest verpflichtet, diesen Sousa, wie du sagst, Lindström von Neapel geliehen, der bei Frankfurt vor ein paar Jahren mal ganz gut gespielt hat. Also, ich meine, deren Kader ist fast 300 Millionen Euro wert und die dümpeln hier die ganze Zeit im Mittelfeld rum. Also, ich sehe es.
Ja, ich weiß, es ist einfach ein bisschen, ne, diese.
Nee, ich bin bei dir, ich würde die auch dahin packen, wo, ja. Ich meine, dieses neue Trainerthema ist halt auch so ein Ding. Wie oft haben die in den letzten Jahren mal irgendwie einen Trainer länger als eine Saison behalten? Also es war ja fast immer ein neuer Trainer und dann so, jetzt dieses Jahr ein neuer Trainer und dann hat es wieder nicht geklappt. Schwierig, aber für mich im Mittelfeld mit Blick nach oben. Auf jeden Fall hinter die Freiburger, aber ich denke sonst einfach, was die Ausgangslage, den Kader angeht, muss man sie eigentlich dann an zweiter Stelle sehen.
Ja.
Gut, dann haben wir noch drei Teams übrig. Als nächstes der FC Augsburg mit Sandro Wagner an der Seitenlinie.
Finde ich auch sehr, sehr spannend. Also irgendwie würde ich es Wagner gönnen, da eine gute, ordentliche Saison zu spielen. Jetzt seine erste Station in der Bundesliga.
Hm.
Ja, es ist natürlich ein anderes Entwicklungspotenzial da, als es ein Xabi Alonso bei den Leverkusen dann hatte. Also sowas, glaube ich, jetzt schafft Wagner mit Augsburg in unmittelbarer Zukunft nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das Mittelfeld mit Blick nach oben wird. Könnte mich aber auch ins Niemandsland von dir reinreden lassen, es sei denn, du gehst sogar mit.
Ich gehe mit. Und wirklich nur wegen Sandro Wagner. Also ja. Ich finde den Kader von Augsburg relativ meh. Mhm. Aber Wagner, und ich meine, auch da muss man ja sagen, es ist völliger Shot in the Dark. Also man weiß ja überhaupt nicht, was der auf dem Niveau als Trainer kann.
Ja.
Aber ich kann mir einfach irgendwie vorstellen, das ist einfach so ein No-Nonsense-Typ, der stellt sich dahin und die Spieler hören ihm dann, glaube ich, auch zu, wenn der mal eine Ansage macht. Ist eine Autoritätsfigur und ich glaube, Fußball-Brain ist er auf jeden Fall auch. Hat sehr viel lernen können, denke ich mal, die letzten Jahre und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da was Gutes auf die Beine stellen kann. Gerade wenn es dann so im Spiel nach vorne, ums Spiel nach vorne geht, ist bei den Augsburgern immer so ein bisschen so ein Thema. Aber an sich sind es gute Voraussetzungen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da was geht. Vor allem, wenn halt so ein bisschen drumherum ein paar andere Teams nachlassen. Dann, glaube ich, könnten die vielleicht da sein.
Ja, kann ich einfach nur mitgehen. Sehe ich genauso.
Okay, dann noch zwei Vereine übrig. Die SG Eintracht aus Frankfurt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wo siehst du die?
Ja, auf jeden Fall sehr weit oben, das ist klar. Ich glaube aber, für Titelanwärter reicht es mir noch nicht. Europa, gar keine Frage. Titelanwärter, da fehlt mir noch ein Ticken. Wie siehst du es?
Was fehlt dir da? Also, hast du da irgendwie was Konkretes oder vom Gefühl?
Vom Gefühl und auch, so die Spieler, die sie haben, die sind mir dafür noch nicht reif genug. Das ist so der klassische Satz, ich weiß. Das ist so ein, da muss ich eigentlich ins Phrasenschwein jetzt hier noch was einzahlen. Aber irgendwie, irgendwas fehlt mir, so vom Gefühl. Es ist mehr so ein Gefühl. Also es fehlt mir einfach der Glaube daran, dass sie ernsthaft Titelanwärter sind. Aber hau rein, was lässt dich zu dem Schluss kommen, dass du es ja scheinbar nicht so siehst?
Ich glaube, die sind Bayern-Verfolger Nummer 1 dieses Jahr.
Okay.
Ich finde, das ist ein richtig, richtig geiler Kader. Ich glaube, gerade diese letzte Saison hat diesen ganzen Spielern diese vielleicht auch ein bisschen Reife gegeben, um zu einer Top-Mannschaft irgendwie zu werden. Ich finde, da sind Spieler dabei wie Brown, wie ein Bahoya, auch Knauf, die alle dann so im Verlauf der letzten Saison sich so gesteigert haben, dass man auch gesagt hat, okay, das sind jetzt Spieler, auf die man sich regelmäßig verlassen kann, nicht nur so Youngster, die du reinwirfst und die ab und zu mal gut sind und dann wieder so Formdellen haben. Es ist ein super breiter Kader, die haben mal wieder einen Stürmer für fast 100 Millionen Euro verkauft, die Hälfte der Ablöse davon in Doan und Burkhardt reingesteckt, was einfach auch ein Wahnsinnsgeschäft mal wieder war. Jetzt ist nur die Frage, wer geht dann im Winter für 80 Millionen in die Premier League? Ist es Johnny Burkhardt oder wer ist es?
Ich glaube, Wahi, oder?
Oh, da gibt es eine explosive Hinrunde, wenn der das packt.
Ja, so könnte
das
sein.
Das ist so ein bisschen der einzige Fehlgriff der letzten Jahre. Wenn der auch noch einschlägt, oder der letzten Saison,
ich glaube halt so ein bisschen, ich bin noch gar nicht der Meinung, dass es ein Fehlgriff ist. Ich glaube, die haben den damals schon so ein bisschen perspektivisch geholt. Die hatten ja nicht den großen Bedarf. Die hatten ja mit Ekitike.
Ja, den Bedarf, aber sorry, du kannst dich im Winter einen Stürmer für 22 Millionen holen und der packt wirklich gar nichts.
Ja, okay, also, fair, das stimmt.
Ich finde, ein bisschen mehr hätte es sein müssen. Keiner sagt jetzt, du musst jetzt 15 Dinger machen in der Rückrunde. Aber
ja, richtig,
das stimmt. Bisschen mehr hätte er schon zeigen können. Man hat es nicht gebraucht, weil der Rest so on fire war. Deswegen kann man es fast verkraften. Aber der müsste noch ein bisschen was zeigen, dann wäre es wirklich mal wieder eine glatte 1. Aber auch so traue ich denen zu mit dieser Spielweise. Da muss ich ja auch überlegen, die haben fast niemanden verloren. Also dieses ganze Team ist genauso zusammengeblieben. Du hast, also außer Ekitike, klar, der tut weh, aber mit dem hat man gerechnet und der hat einfach, der hat mal wieder richtig Kohle gebracht. Du hast den Trainer beisammen behalten. Ein Tuta, finde ich, Abgang kann man auch verkraften. Das, ja, da haben sie genug gute Innenverteidiger. Und deswegen sehe ich die richtig weit oben. Ich glaube eben auch, dass sie in der letzten Saison nochmal gereift sind. Mit Champions League muss man natürlich gucken, aber das, glaube ich, kann richtig Spaß machen, das Team. Noch mehr als letzte Saison.
Ja, einziges Fragezeichen vielleicht noch mit Kevin Trapp. Der ist ja umworben von Paris, FC Paris.
Finger weg von Zetterer, sage ich da.
Ja, da hatten wir jetzt ja schon die Bremer schnell reagiert und gesagt, Zetterer wird unsere Nummer 1, damit er bloß nicht noch auf Gedanken kommt. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt deine Argumentation. Also, ja, okay, wenn mit Trapp jetzt der Kapitän und nochmal so eine Führungsfigur da wegbrechen sollte, das ist schon nicht so leicht zu ersetzen, aber was die da sonst so rumlaufen haben, nee, also es ist schon, ich bin da schon bei dir, das ist einfach ein verdammt geiler Kader. Der macht richtig Bock, wenn der so zusammengestellt bzw. so eingestellt wird, dass er funktioniert, dann glaube ich, könnte das eine der am schönsten anzusehenden Mannschaften in ganz Deutschland sein, das stimmt. Da habe ich dir wenig entgegenzusetzen, deswegen würde ich dir das Titelanwärter einranken tatsächlich geben. Also mach das gerne.
Ja, ich glaube auch, also falls ein Trapp noch gehen sollte, dann hast du auch mit Kauas Santos theoretisch einen Nachfolger, der leistungstechnisch das, absolut ja, top ist.
Noch verletzt halt, ne?
Ist noch verletzt, das stimmt. Ja. Also man bräuchte erstmal noch einen Ersatz. Und auch was so diese Führungsrolle angeht, sehe ich absolut. Aber dann hast du halt eins weiter vorne einen Robin Koch stehen, der auch, finde ich, ein richtiger Leader geworden ist.
Ja.
Oder so ein Skiri Götze auf dem Feld. Also ich glaube, da haben die keine Probleme. Und meiner Meinung nach sind auch diese ganzen jungen Spieler einfach super reif. Burkhardt war irgendwie zeitweise schon Kapitän in Mainz mit 24. Also ich glaube, die Frankfurter werden richtig, richtig auf sich aufmerksam machen.
Ich bin gespannt.
Haben wir alle, oder, Anton?
Mir würde jetzt sonst keiner einfallen. Zumindest keiner, der wirklich Gesprächsbedarf hat. Denn ein Team gibt es, glaube ich, noch, wenn ich richtig gezählt habe. Und ja, können wir abhaken, oder? Ist für alle klar. Ist für alle klar. Auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Nein, das ist, glaube ich, außer Frage, dass die Bayern auch in diesem Jahr der absolute, oder nicht auch in diesem Jahr, du hattest letztes Jahr die Leverkusen da vorne, ganz vorne.
Und die Leipziger da vorne.
Das habe ich jetzt weggelassen, um deinen Ruf nicht noch weiter zu schaden.
Alles gut, dem kann man nicht schaden.
Das stimmt auch wieder. Ja, Bayern München ist Meisterschaftsfavorit. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, da haben wir nichts Großes am Ende hier nochmal dieser Liste, dieser Auflistung raus. Es sei denn, du hast jetzt was ganz anderes zu sagen. Ich gehe nicht davon aus.
Nee, auf gar keinen Fall. Kann man diese Saison, glaube ich, echt nicht machen. Wenn es da nicht einen unerklärlichen Leistungsabfall gibt, und den sehe ich einfach nicht, auch ohne Musiala erstmal, finde Luis Diaz einen guten Transfer. Also der wurde auch ein bisschen diskutiert, finde ich. Ist ein Top-Spieler und natürlich war der jetzt nicht billig, aber so ist es halt. Finde ich, ein Top-Spieler und jetzt auch nicht unbedingt einer, bei dem ich groß Sorge habe, dass er nicht funktionieren wird. Man muss diese Zeit überstehen ohne Musiala. Da wird es, glaube ich, dann auch gerade auf der 10 ein bisschen eng bei den Bayern, aber kriegt man schon gebacken.
Hat ja Lennart Karl und Paul Wanner. Also
so, Wanner und Karl machen das. Ja. Hey, also ich sehe da einfach mit diesem Auseinanderfallen von Leverkusen und von Leipzig, was zumindest die Leistungsträger angeht, fallen dir zumindest auf dem Papier die größten oder gefährlichsten Konkurrenten weg. Dortmund, wenn Bayern, glaube ich, nicht eine schwache Saison spielt, kommen die nicht ran. Und Frankfurt müsste dann schon wirklich Unfassbares vollbringen, dass sie da dran kratzen. Deswegen für mich die Bayern auch unter Kompanie einfach sehr souverän, sehr gefestigt. Da kam ja gar keine Diskussion auf im letzten Jahr. Und das ist schon auch eine Riesenleistung als neuer Trainer.
Ja, also gut. Riesige Schwachstelle natürlich, dass Leroy Sané den Verein verlassen hat. Also
das ist
da bitte ich jetzt auch noch mal um eine Schweigeminute hier bei uns im Podcast. Entschuldigung. Aber ansonsten, glaube ich, kann man sagen, dass die Bayern das ganz gut wegstecken können. Vielleicht brauchen sie noch hier und da ein bisschen. Entschuldigung, mach du mal weiter.
Ja, man kann ja jetzt schon mal verraten, dass wir dafür dann eine wöchentliche Sané-Rubrik einbauen werden. Leroys Gala-Gala. Und da dann jede Woche einmal gucken. Ich habe dir schon aus der Vorbereitung ein Highlight-Tape geschickt, wo er nicht so gut aussah. Aber das ist natürlich schon ein herber Einschnitt, ohne Sané reinzugehen. Ich weiß nicht, vielleicht schmuggelst du ja immer noch manchmal einen Leroy als Spieltagssieger rein, wenn er irgendwie für Gala getroffen hat.
Das kann durchaus passieren. Also haltet die Augen offen für Easter Eggs in Richtung Sané als Spieltagssieger. Ihr seid dann ja hoffentlich auch immer bei den regulären Folgen, die dann bald wieder losgehen werden, dabei. Und ja gut, wir haben jetzt die Tierlist durch. Den Meister haben wir gerade eigentlich schon gesagt. Das ist eine gute Überleitung, weil wir wollen nochmal so ein paar Predictions machen auf die gesamte Saison bezogen. Und die erste Frage wäre zum Beispiel gewesen, da haben wir auch euch gefragt bei Instagram, dass ihr uns da mal ein paar Sachen zuschickt. Danke auf jeden Fall dafür, da kam ein bisschen was rein. Nehmen wir gerne auch mit rein hier. Und ja, als erstes hätten wir mal gefragt, wer wird Meister? Ich glaube, das haben wir gerade beantwortet. Da sind die Bayern unser beider Favorit. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Genauso, da waren wir uns auch relativ einig, glaube ich, bei wer steigt ab? Nämlich die Heidenheimer und St. Pauli. Ist nur die Frage, Moritz, siehst du die Hamburger in der Relegation, den HSV? Und siehst du sie da dann vielleicht die Klasse haltend? Oder hast du da vielleicht noch einen ganz anderen Take, als wir jetzt in der Tierlist ausgearbeitet haben?
Ja, also so wie wir sie jetzt präsentiert haben, müssen wir mit Pauli und Heidenheim als fester Absteiger, direkter Absteiger gehen. Und dann muss man eben gucken, dann glaube ich, macht es der HSV in der Relegation, weil ich jetzt auch einfach die zweite Liga nicht so krass sehe, als dass dann da einer kommt, der riesen Druck ausübt. Aber wer weiß.
Was man ja auch nie unterschätzen darf, so eine Saison in der Bundesliga entwickelt ja die Spieler zum Beispiel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen sollten, der HSV wird 16. ist ja trotzdem für die Spieler, die da dann spielen beim HSV, eine enorme Entwicklung, die sie nehmen. Ich glaube, das kennt jeder, der selber mal gespielt hat, wenn du, keine Ahnung, gewechselt bist von einer Kreisklasse-Mannschaft zu einer Bezirksliga oder so. Mhm. Also, oder wie bei mir dann zum Beispiel von, keine Ahnung, einem Europa-League-Sieger zu einem Champions-League-Sieger, dann machst du eben da auch nochmal eine Entwicklung mit oder sei es nur A-Jugend zu den Herren oder so. Da machst du in diesem einen Jahr bei den Herren, wenn du mittrainierst und so und dann gegen die auch spielst, gegen die anderen Herrenmannschaften, machst du einfach nochmal einen Sprung. Genauso ist es natürlich dann auch, dass wenn du eine Saison Bundesliga spielst, du definitiv nochmal einen Sprung machen kannst und dich dann auch von Zweitligamannschaften gegebenenfalls ein bisschen abheben kannst. Also
absolut.
Ja. Das vielleicht auch so eine Erklärung dafür, dass die Bundesligisten ja wirklich sehr, sehr häufig die Relegation in den letzten Jahren für sich entscheiden konnten.
Das ist schon mal ein kleiner Vorgriff auf die Diskussion, die dann aufkommt. Voll unfair, das Zweitligateam die ganze Saison gewonnen und das Erstligateam die ganze Saison verloren. Voll unfair, ey.
Ja, mega unfair, also ja, wirklich.
Bisschen andere Konkurrenz jeweils, nur ein bisschen.
Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage und zwar oder zur nächsten Prediction, besser gesagt. Wer wird Torschützenkönig, Moritz? Auch da warst du in der vergangenen Saison ein bisschen wild unterwegs. Bist du zur Besinnung gekommen? Oder hast du wieder was ganz Verrücktes im Blick?
Nicht ganz so verrückt, aber ich konnte es nicht über mich bringen, Harry Kane aufzuschreiben. Ich glaube an deinen Lieblingsspieler, an Serhou Guirassy. Ich glaube, der wird noch mal eine Schippe drauflegen. Vielleicht hat Kane ja einfach irgendwie Ladehemmung und Serhou rastet völlig aus.
Ich würde Serhou gönnen, weil inzwischen ist er wirklich, also mein Lieblingsspieler ist natürlich zu hoch gegriffen, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich habe an ihm gezweifelt, der hat mich eines Besseren belehrt und hat mich ihn sehr sympathisch finden lassen jetzt inzwischen. Aber ich glaube einfach, solange Harry Kane in der Bundesliga spielt, da wird er einfach Torschützenkönig. Das ist ein langweiliger Take, aber es ist ja, der Richtige. Ich sag's jetzt einfach mal, Moritz. Hör dir selber mal zu. Du brauchst Hilfe. Du brauchst irgendwie professionelle Hilfe.
Ja, wenn du da was vermitteln kannst, sehr gerne. Ja, du, also das ist natürlich, gerade wenn so ein Spieler so weit weg ist, vermeintlich von der Konkurrenz um diese Torjägerkanone, dann, ja. Aber gerade deswegen sagt dann irgendwas in mir, okay, da musst du was anderes sagen. Okay, Überraschung der Saison, Anton, wen hast du da?
Ja, ich glaube tatsächlich der erste FC Köln. Also irgendwie habe ich ja auch schon mal hier durchklingen lassen, auch teils familiär bedingt, weil es da einige Köln-Fans gibt, glaube ich und hoffe ich, dass die einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden und vielleicht sogar für die eine oder andere Überraschung im Sinne von einer guten Platzierung sorgen können. Also ich würde da mit dem ersten FC Köln als positive Überraschung dieser Saison gehen. Was hast du dir auserkoren?
Ich habe sie schon genannt. Die Frankfurter sind für mich auf jeden Fall eine Überraschung der Saison, weil sie einfach nochmal eine Schippe drauflegen. Und ich habe es mir jetzt doch wieder dazu breitschlagen lassen. Eine Chance gebe ich ihnen noch. Die Wolfsburger, sage ich, mit ihrem neuen Trainer werden sich für Europa qualifizieren.
Okay. Ja, finde ich in Ordnung. Ich bin doch auch delusional. Ist doch alles gut. Da waren die letzten Jahre immer wieder ähnlich. Immer wieder Ähnliches habe ich da von mir gegeben und wurde immer wieder eines Besseren belehrt von den doch so durchschnittlichen Wolfsburgern. Aber es kann durchaus sein. Also dementsprechend die Wolfsburger für dich nicht die Enttäuschung der Saison, wenn wir dann noch eine Prediction weitergehen?
Nee, da tue ich mich irgendwie sehr schwer. Also man kann natürlich dann so mit den Klassikern gehen. Das passt auch ganz gut dann zu einer späteren Prediction noch. Hoffenheim, da liegt es für mich so ein bisschen daran, wie schnell feuern sie Christian Ilzer. Ich habe übrigens vorhin wieder Christoph gesagt. Also die Sommerpause hat
ist mir schon nicht mehr aufgefallen.
Ja, du, ganz ehrlich, also ich glaube, du könntest mich morgen fragen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Also Christian, ich habe es eben nachgeschaut, Ilzer. Kann ich ja vorwegnehmen, ist für mich die erste Trainerentlassung. Ich glaube, was auch so die Wettquoten angeht, ist der Favorit darauf, auf diese traurige Auszeichnung. Und deswegen für mich auch Hoffenheim eine Enttäuschung, einfach weil ich, also da liegt so viel Potenzial für Underperformance. Aber je nachdem, wie schnell man sich vom Trainer trennt, vielleicht geht dann noch was. An sich hat der Kader ja schon Potenzial. Sonst ist mir irgendwie schwer gefallen, Leipzig vielleicht noch so eine kleine Enttäuschung, aber wenn man es an der vergangenen Saison misst, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so eine Enttäuschung.
Ja, also ich habe mir überlegt, also kann erstmal deins total nachvollziehen, definitiv legitime Ausführung. Ich gehe mit Union Berlin. Tatsächlich, weil ich glaube, die könnten auch richtig Probleme bekommen diese Saison. Ich kann sie, wie gesagt, gar nicht einschätzen. Ich kann auch hier in ein paar Wochen sitzen und sagen, entschuldigt bitte, da habe ich mal wieder kompletten Quatsch erzählt. Und die sind da wieder in die Saison reingestartet mit Applaus und Trara und Baumgart ist der König. Aber um es mal wie du zu machen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Steffen Baumgart der erste Trainer ist, der sein Amt niederlegen muss und dass die Unioner wirklich eine ganz, ganz komplizierte Saison vor sich haben. Soweit, dass ich sie eben auch wirklich relativ weit unten in der Tabelle ansiedeln würde. Ist, ja, ich habe es jetzt dreimal gesagt, bei Union gefühlt ein 50-50-Ding. Die können mich ganz, ganz leicht Lügen strafen, aber es soll ja auch hier nicht immer nur der Heidenheim steigt ab Talk werden, sondern vielleicht auch mal hier und da die durchaus spannenden Vereine aus Sinsheim und Berlin beleuchtet werden.
Ja, kann ich auch mitgehen. Ich glaube, die Unioner haben ein bisschen zu niedrige Erwartungshaltung, als das sehr schnell fliegt. Ich glaube einfach, wenn die in der Winterpause mit 10 Punkten dastehen und wenige Tore schießen und ein bisschen mehr Tore kassieren, dann ist es nicht geil, aber dann weiß ich nicht, ob das reicht, um ihn zu feuern.
Mit 10 Punkten? Boah.
Ja.
Okay. Also, ja gut. Wer weiß. Mag sein. Der ist auf jeden Fall, hast du recht, der Stuhl in Hoffenheim eigentlich der lockerere. Aber ja, wir werden sehen, wer hier von uns recht behalten sollte oder ob überhaupt jemand recht haben sollte. Da gibt es ja dann immer wieder schnelllebige Entwicklungen, die das auch ganz anders aussehen lassen können. Dann lass uns doch nochmal drauf schauen. Wer sammelt denn deiner Meinung nach die meisten gelben Karten in dieser Saison?
Ja, mein Herz sagt natürlich Dominic Kohr. Ich wollte es aber dieses Jahr nochmal ein bisschen spannender machen. Und ich glaube, es wird eine Saison der Wut, der Frustration, des Ärgers in Leverkusen und für Robert Andrich. Die ganzen jungen Neuzugänge, wenn die Bälle verlieren, nicht mit zurücklaufen, muss er da irgendwie zwischensensen. Ich glaube, Robert Andrich wird richtig unleashed dieses Jahr, wird noch mehr spielen, weil Xhaka weg ist. Und deswegen, glaube ich, wird er sich richtig viele Karten holen.
Schöner Take. Ich habe mich am Ende für Wladimir Kufal entschieden, der Neuzugang der Hoffenheimer, Rechtsverteidiger. Ich glaube, der kommt aus der Premier League, ist daher so ein bisschen härteres Einsteigen doch schon eher gewohnt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass so ein paar von diesen eben schon angesprochenen jungen Flügelflitzern da den ein bisschen auf die Nerven gehen könnten. Und der da das ein oder andere Mal doch dazwischen haut. Dominic Kohr ist natürlich, das müsst ihr wissen, der ist nicht in der Wertung. Ne? Also klar, da sind wir beide im Herzen bei Dominic Kohr. Aber das wäre ja langweilig, wenn wir das beide sagen. Deswegen Wladimir Kufal bei mir.
Ich glaube auch ein ganz guter Pick, weil letztes Jahr hattest du jemanden gewählt, der dann, glaube ich, eine Woche später den Verein verlassen hat mit Lacroix. Das kann dir nicht passieren, weil er gerade erst gekommen ist, also auch in der Hinsicht clever.
Ja, ich lerne dazu.
Dann jetzt noch zwei Fragen oder Predictions, die uns der liebe Benny geschickt hat. Über Instagram hattet ihr die Möglichkeit, uns da ein paar Tipps zu geben. Die von Benny haben uns richtig gut gefallen. Erstmal so ein kleines Ratespiel. Und da muss ich sagen, da steckt jetzt nicht besonders viel Fachwissen dahinter. Wie viele Tore fallen am ersten Spieltag, Anton? Was hast du ausgerechnet?
Ja, ich habe da mal meine KI in Gang gesetzt und alle ersten Spieltage der letzten 48 Jahre entgegengesetzt der ersten Spieltage der davor 30 Jahre zurückliegenden Spiele. Und dafür war für mich natürlich ganz klar, dass da nur eine Zahl bei rauskommen kann. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, ich habe Bock auf diese Saison und ich glaube, es wird einfach ein torreicher Spieltag. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, es fallen schöne 43 Tore.
43? Hast du das mal ausgerechnet? Was das sind dann irgendwie 5 pro Spiel.
Ja, ist das Rekord? Okay.
Ich weiß es nicht. Also
warte ganz kurz. Rekord. warte kurz. Rekord, Tore an einem Spieltag, Bundesliga.
Was hast du?
53. Also, ja, 43 ist nichts.
Das war bestimmt damals, als noch die Bäcker und die Maurermeister im Tor standen.
43, am 32. Spieltag der Saison 83-84.
Okay. Da waren die schon halb beruflich.
Also guck mal, dabei. Bayern und Leipzig legen los da schon mal mit, keine Ahnung, 5-2 Bayern. So, halbe Miete. Ne? dann hast du Leverkusen gegen Hoffenheim. Da wissen beide nicht, was los ist. 3-3. Ne? St. Pauli zu Hause gegen Dortmund denkt, die haben eine gute Verteidigung. Sorry, dieses Jahr nicht mehr. 1-6 Dortmund, zack. Hamburg zu Gast in Mönchengladbach. 4-4. Wahnsinn. Also was Peter, da los ist.
Wir sind schon bei 67.
Ja, was denkst du denn? Komm, sag doch mal. Was sagst du hier? 9 oder was?
Ich sag 0. Nein, ich habe einfach mal 27 aufgeschrieben. Ich dachte mir, das sind irgendwie knapp 3 pro Spiel. Das ist okay, aber nee. Ich hätte auf jeden Fall deutlich mehr Bock auf deinen ersten Spieltag.
Ja, siehst du. Das ist doch gut.
Ja, dann noch ganz spannend die Frage, der beste und der schlechteste Start, also wir nehmen den Tabellenplatz nach 5 Spieltagen, was glaubst du, wer hat den besten, wer hat den schlechtesten Start?
Ich glaube, den besten Start wird Borussia Dortmund hinlegen. Mhm. Ersten 5 Spiele, recht angenehm für die Dortmunder, St. Pauli, Union Berlin, Heidenheim, Wolfsburg, Mainz. Also kann man machen,
Ja.
würde ich sagen. Und
Vor allem, wenn man mit einem 6-1 startet in die Saison.
richtig, also das ist ja schon
Ja.
mal klar. Dementsprechend auch dahingehend alles gut. Und den schlechtesten Start, da bin ich hin und her gerissen zwischen zwei Teams, und zwar Heidenheim und Union Berlin. Da könnte ich mir echt vorstellen, dass da bei beiden wenig bis gar nicht geht. Ich gehe mit den Heidenheimern am letzten als allerschlechtesten Start.
Besten Start habe ich jetzt einfach mal die Bayern aufgeschrieben, wobei du mich schon sehr überzeugt hast mit dem Dortmunder Startprogramm. Das habe ich mir nicht angeschaut. Und was den schlechtesten Start angeht, muss ich sagen, habe ich richtig Bammel vor den ersten 5 Spielen von Werder, denn die spielen in Frankfurt, zu Hause gegen Leverkusen, in Gladbach, zu Hause gegen Freiburg, in München.
Oh, ja, das ist ja auch nicht
Da können
gerade
es richtig
angenehm.
scheppern. Also ich hoffe sehr, dass es nicht komplett in die Hose geht, aber das ist ja wirklich abartig. Das sind 4 der Top 5 des letzten Jahres und Gladbach in Gladbach. Also ja, so kann man mal reinkommen. Das nach
Das
dem
stimmt, ja.
Pokal-Erstrunden aus gegen Bielefeld. Ja.
Ja, gut, die Bielefelder sind ja richtig gut in Form, ne?
Gut, Anton, dann noch ganz schnell dein Hot Take oder Hot Takes für diese Saison.
Mein Hot Take ist, dass beide Aufsteiger in der Liga bleiben.
Das wäre schon cool.
Ja, ist auch so ein bisschen, spielt da die Hoffnung auch mit rein. Köln und Hamburg, die
Ja,
brauchen das.
sehe ich möglich. Also wir haben ja jetzt auch gesagt, die
Ja, ist
beiden
nicht der, genau.
hauptgefährdeten Teams sind nicht Aufsteiger. Von daher, mal gucken.
Genau, ist jetzt nicht der heißest brennende Take, aber.
Ja, schon nicht schlecht. Schon so Stufe, so 4,5 auf dem Herd. Also willst du die Hand nicht drauflegen?
Nee, das nicht.
Ich habe zwei Stück. Ich habe einen, den habe ich schon so ein bisschen angedeutet in unserer Tierlist. Für mich ist Eintracht Frankfurt Vizemeister oder wird Vizemeister. Und
Ja.
dann habe ich noch einen, ich habe noch mal so ein bisschen rumgekramt. Für mich wird das der schlechteste Leipziger Transfersommer seit 2017. Und jetzt lese ich dir mal vor, was die damals so gekocht haben.
Okay.
Bruma von Galatasaray für 15 Millionen. Yvonne Mvogo von den Young Boys Bern für 5 Millionen. Jean-Kevin Augustin für 16 Millionen von PSG. Und noch ein Adem Mola Lookman, den haben sie nur per Laie geholt, aber die sind ja mal alle völlig versandet. Auch für Kevin Campbell 20 Millionen bezahlt, okay. Also viel wurde da nicht richtig gemacht und bisher ist es bei Leipzig auch, finde ich, sehr, sehr mutig, sehr dünn. Auch ein bisschen riskant teilweise. Bakayoko von Eindhoven finde ich einen guten Transfer, sonst Vermeeren für
Mega,
20
ja.
Millionen finde ich sehr teuer. Und da sind schon auch ein paar dabei. Ein paar so Youngster, für die halt dann so Wolfsburg-Summen hingelegt werden und man guckt mal, ob die einschlagen. Also bisher, wenn du dafür Simmons und Šeško abgibst, dann gute Nacht.
Ja, wie gesagt, also Leipzig für mich auch diese Saison einfach noch nicht so richtig greifbar. Bin sehr gespannt, wie sie dann performen werden. Dementsprechend kann ich da schon verstehen, was du damit zum Ausdruck bringen möchtest. Und damit sind wir eigentlich schon, was heißt schon? Damit sind wir am Ende dieser Saison-Prediction, Saison-Vorbereitungsfolge der Zwei-Mann-Mauer angekommen. Es ist und bleibt der erste und einzige Fußball-Podcast. Deswegen schaut gerne auch bei Instagram bei uns vorbei. Wir halten euch da immer auf dem Laufenden. Und Moritz, was soll ich sagen? Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe Bock, die Saison steht vor der Tür und dementsprechend heißt es auch für uns dann bald wieder in regelmäßigen Abständen genau darüber zu sprechen. Und das erfüllt mich mit Freude.
Mich genauso. Es hat wirklich richtig Bock gemacht. Ich bin wieder richtig heiß. Da fragt man sich dann auch wieder, wieso nicht andere auf die Idee kommen, einen Fußball-Podcast zu machen. Aber gut, kann man
Wirklich.
ihnen auch nicht helfen.
Ja.
Wir können es nur empfehlen. Allerdings ist natürlich auch die Konkurrenz dann da. Lohnt sich dann vielleicht auch einfach nicht.
Ja,
Nein,
also.
es hat mir richtig Spaß gemacht. Anton, ich bin ready für die Saison und ich bin sehr gespannt, was auch so im Transferfenster jetzt noch so passiert. Wird sicher noch ein bisschen was passieren. Ja, und dann hören wir uns nächsten Montag ganz im gewohnten Rhythmus zur ersten Spieltagsfolge der neuen Saison. bis dahin, genießt noch das schöne Wetter, den Sommer, und wir hören uns bald wieder. Ciao.
Ciao, ciao.